Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Dortmund, die Bayern, Leverkusen. Das sind die ersten drei der Tabelle nach dem zweiten Bundesligaspieltag. Langweilig, könnte man sagen, aber ich glaube, es gibt genügend Dinge, die zumindest ein bisschen anders laufen, als man vorher gedacht hätte. Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Und hier sind Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_eckner und Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Servus.
Grüß dich. Hallo.
Wir werfen heute einen etwas genaueren Blick auf die TSG Hoffenheim und natürlich vor allem das Spiel gegen die Bayern. Dazu haben wir uns überlegt, wir sprechen ein bisschen über Schalke 04 und den 1. FC Köln. Wieder, wie schon am ersten Spieltag, wir greifen uns ein paar Situationen, ein paar Mannschaften raus und besprechen die ein bisschen genauer und auf die anderen Spiele schauen wir dann nur ja mit so einem halben Auge. Klar, TSG Hoffenheim war natürlich jetzt am Wochenende im Fokus, weil es gegen die Bayern gegangen ist und vor allem, weil es nach 9 Sekunden schon das erste Tor gegeben hat. Und weil dieses Tor ja erzwungen war von Kevin Volland, weil sie draufgegangen sind, die Hoffenheimer, und weil dann Alaba diesen Fehlpass gespielt hat und weil Volland dann das Tor gemacht hat. Und ich habe mich dann nach 9 Sekunden habe ich mich gefreut und mir gedacht, okay, die werden jetzt weiter draufschieben und Pressing spielen, haben sie teilweise auch gemacht. Aber trotzdem würde ich sagen, nicht lange genug und nicht intensiv genug. Christopher, ich würde ganz gerne mal eine Mannschaft sehen, die wirklich 90 Minuten mutig gegen die Bayern spielt. Und genau diese erste Aktion nach 9 Sekunden hat doch eigentlich gezeigt, wie es gehen kann, dass man die Bayern auch unter Druck setzen kann. Und warum zieht das die TSG Hoffenheim da nicht durch?
Das müsste natürlich die TSG selber fragen, aber ich glaube natürlich, dass mit einer Führung im Rücken gegen die Bayern, dass dann so Mechanismen irgendwie in Kraft treten, die dann, ja, einen dazu bewegen, dann vielleicht halt nicht mehr mit 4 oder 5 Spielern anzulaufen, sondern vielleicht nur noch mit 1 oder 2. Hinzu muss man, glaube ich, aber auch sagen, dass die TSG jetzt vom reinen Personal her jetzt nicht die klassische Pressingmannschaft ist. Also jetzt Kurani vielleicht an vorderster Front zu nennen, das ist jetzt nicht der klassische Pressingstürmer, den man sich in dieser Rolle vorstellt. Und die TSG hatte ja auch hin und wieder dann Probleme, wenn sie zu stark ins Pressing gegangen sind, weil die Bayern das dann über Seitenverlagerung ganz gut halt auflösen konnten und sich so auch immer wieder Torchancen erspielt haben. Also dieses nur draufgehen war jetzt nicht, also hat in dieser einen Szene nach 9 Sekunden funktioniert, aber ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass das Pressing-Konzept von der TSG jetzt so gut umgesetzt war, dass sie das Spiel der Bayern dadurch so gut unterbinden konnten, das Aufbauspiel, dass sich die Bayern keine Torchancen erspielen konnten, sondern schon, es gab schon die ein oder andere Möglichkeiten, weil das Pressing dann einfach auch nicht vollends gut umgesetzt wurde.
Konstantin, ich habe ja da so ein paar Situationen gesehen, in denen die Hoffenheimer mit 2 Dreierketten nach vorne geschoben haben, bei Ballbesitz Manuel Neuer. Also 6 Mann in der Hälfte der Bayern und da waren dann zumindest die kurzen Pässe zugestellt. War das ein Konzept, das Markus Gisdol auch wirklich hatte? War das ein taktischer Kniff oder habe ich da was Falsches gesehen vielleicht sogar?
Nein, auf alle Fälle. Das war auch der Versuch von Hoffenheim mit einem richtigen, krassen 4-3-3, also am Reißbrett gezogen, gegen Bayern zu pressen, eben beispielsweise Alonso zuzustellen, der ja viel weniger Ballkontakte in diesem Spiel hatte, als er ja eigentlich normalerweise so im Spielaufbau dann eingebunden wird. Und das hat Dortmund zum Beispiel letztes Jahr genauso gemacht, auch im 4-3-3 gepresst, auch relativ, wie man sagt, mannorientiert dann gepresst, also sprich einzelne Leute direkt gedeckt, auf andere draufgeschoben, sich direkt an den Gegenspielern orientiert und eben viel Druck dadurch ausgeübt, indem man eben sehr nah dran war und sehr kompakt, aber auch wiederum zum Ball verschoben hat, wenn es dann in die tieferen Zonen ging, beziehungsweise in die Mittelfeldzonen hinein. Das kostet viel Kraft. Und das hat Hoffenheim einfach auch zu spüren bekommen. Hatten dann ja auch so kurz vor der Halbzeit eine kleine Schwächephase, wobei das auch wie eingeplant aussah. Denn sie hatten gerade in diesen Minuten dann eben nicht mehr diese Pressing-Intensität, haben es etwas zurückgefahren, auch ein bisschen das 4-3-3 aufgegeben. Zuber ging dann etwas zurück. Also das war mehr oder weniger schon so geplant, aber es war zumindest einkalkuliert, dass man diese Art von Pressing nicht über 90 Minuten durchhalten kann, weil ich gerade bei dem Beispiel Borussia Dortmund im letzten Jahr war, das war ja ein ähnlicher Fall. Man hat damals auswärts bei Bayern zum Beispiel in diesen 4-3-3 eben die Bayern wirklich Paroli bieten können und sie eigentlich sehr unter Druck gesetzt, hat jetzt sogar 1-0 geführt, aber dann in der zweiten Halbzeit einen Einbruch erlebt. Und das wollte Gisdol eben zum Beispiel hier verhindern, indem er das eben etwas in Intervallen macht und dann eben auch mal eine kleine Ruhepausen einlegen lässt. Und in der zweiten Halbzeit hatte man es phasenweise wieder sehr intensiv probiert, hat am Ende eben nicht genützt. Ich meine, Christopher hat es auch angesprochen, man ist individuell auch nicht so stark besetzt wie eben andere Top-Mannschaften vielleicht, die das dann auch im 1 gegen 1 noch besser lösen können. Und die Bayern haben es auch sehr gut verstanden, eben ihre Flügel freizuspielen, also immer wieder von links nach rechts, von rechts nach links und so weiter, um dann eben auch wieder zum Beispiel oder vor allem Douglas Costa in Szene zu setzen, wenn der eine freie Außenbahn bekommt. Und das hat er ja häufig in diesem Spiel gehabt, dann im 1 gegen 1 gegen Rechtsverteidiger Kadarabek, da ist er dann fast nicht zu stoppen. Ja. Und also es ist ein guter Ansatz und man kann damit wahrscheinlich Bayern 60 Minuten eindämmen, wenn man das 60 Minuten am Stück spielt. Nur dann ist die Gefahr, dass man auseinanderbricht, weil man einfach das konditionell nicht mehr durchhalten kann, selbst wenn man 3 neue Spieler bringt von der Bank. Die Gefahr ist sehr, sehr groß, selbst für eine Bundesliga-Mannschaft, die auf absolut konditionell höchstem Niveau agiert.
Vielleicht als Einschub noch, Boateng hatte, glaube ich, über 70-80% und auch Alonso hatte über 70-80% lange Pässe, die angekommen sind, und die nicht angekommen sind, sind dann irgendwie wegen Abseits noch zurückgepfiffen worden. Das war gerade so die ersten 10 Minuten, glaube ich, der Fall, dass ich Bayern so ein bisschen drauf einstellen musste, auf die Abseitsfalle der Viererkette. Das zeigt dann aber auch, ja, welche Gefahr in dieser Taktik halt irgendwie auch schlummert, in diesem absoluten Pressing. Also Costa, hat der Konstantin jetzt schon erwähnt, Costa war, glaube ich, hatte allein in den ersten 20, 25 Minuten bestimmt 4, 5, 6 gute Flankenmöglichkeiten gehabt, wo es die Bayern dann unterm Strich nicht so gut ausgespielt haben, wo vielleicht auch der Nachteil so ein bisschen da war, dass mit Lewandowski ein zentraler Stürmer noch gefehlt hatte. Der kam ja dann auch erst zur zweiten Halbzeit oder Mitte der zweiten Halbzeit. Und ja, das sind dann so Momente, wo dann die Taktik zunächst ganz gut ist, aber wenn Bayern das dann vielleicht in dem Moment dann ein bisschen cleverer ausspielt, wird es dann vielleicht auch nicht so eine Nervenschlacht, wie es dann am Ende geworden ist.
Also dann doch wieder hinten reinstellen gegen die Bayern.
Das habe ich nicht gesagt. Das ist halt das, wie Konstantin jetzt, glaube ich, schon ganz gut erwähnt hatte. Es hängt natürlich auch so ein bisschen vom Personal ab. Also mit Kurani vorne drin hätte ich es jetzt vielleicht nie riskiert. Hätte die TSG zum Beispiel noch einen Chiplock oder vielleicht einen Modest gehabt, dann wäre das jetzt vielleicht schon wieder was anderes. Aber so wird es jetzt auch nicht nur an Kurani festmachen. Aber Zuba hat das zum Beispiel extrem gut gemacht. Der ist mir auf jeden Fall positiv in Erinnerung geblieben. Auch Volland war sehr gut im Pressing, aber dann fehlt ja vielleicht dieser eine Schlüsselbaustein, und dann kannst du als Trainer in der Mittelfeldmannschaft sagen, okay, ich riskiere es trotzdem, oder ich probiere dann die Taktik vom HSV und Bark hinten den Bus. Also das sind sowieso die zwei Möglichkeiten.
Aber Konstantin, als individuell besser besetzte Mannschaft, wie zum Beispiel, Leverkusen, konnte man doch aus diesem Spiel lernen, dass es nicht die schlechteste Möglichkeit ist, gegen die Bayern zu spielen mit diesem Pressing. Glaubst du, dass Leverkusen zum Beispiel, und das haben wir ja nächstes Wochenende schon, dieses Spiel eine ähnliche Strategie wählt und das vielleicht sogar ein bisschen besser durchhalten kann?
Wenn jetzt die Frage darin besteht, ob Leverkusen Pressing spielt oder nicht, dann heißt die Antwort immer Pressing. Weil Roger Schmidt der Trainer von Bayer Leverkusen ist und der spielt Pressing. Egal, ob er nächste Woche mit der zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig bei Bayern anreisen würde, oder ob er es mit Bayer Leverkusen macht. Er würde Pressing spielen.
Da wird aber Roger Schmidt diese Partie auch gut gefallen haben, beziehungsweise die Phasen, in denen die Hoffenheimer Pressing gespielt haben.
Jein, es ist nicht unbedingt seine Art von Pressing. Er spielt nicht so mannorientiert und viel, eigentlich fast gar nicht. Er spielt viel kompakter, viel mehr als Schlauch auch im Zentrum. Das heißt, diese 6 Akteure, die 2 Sechser, die 2 Zehner bei ihm, also die 2 eingerückten Flügelspieler, nennt er ja auch Zehner, plus die 2 Mittelstürmer, Neuner, die stehen sehr, sehr eng kompakt im Zentrum und versuchen eigentlich immer um den Ball herum die Räume zu schließen. Also dass nicht jetzt die einzelnen Akteure angelaufen werden oder einer wie Alonso zum Beispiel jetzt direkt bewacht wird, sondern dass immer um den Ball herum einfach höchste Kompaktheit herrscht, dass der Akteur, der am Ball ist, der gegnerische, eigentlich keine Möglichkeit mehr hat, da rauszukommen, dass er überhaupt nicht sieht, wo er hinspielen könnte, weil da nur noch rote Leverkusen um ihn herum sind. Das ist eigentlich so die Optimalvorstellung von Roger Schmidt. Was Gisdol probiert hat, ist ja auch, wie gesagt, auch eine Möglichkeit, die funktionieren kann, vielleicht mit kleinen Detailanpassungen. Wie gesagt, über die Seitenverlagerung wurde meistens vor allem Costa freigespielt. Da hätte man vielleicht versuchen können, im Mittelfeld einen etwas weiter rauszustellen, der dann ein bisschen von der Kette weggeht, um dann eine Doppelung zu schaffen gegen Costa. Das sind so kleine Sachen, die man vielleicht hätte überlegen können. Weiß ich natürlich jetzt auch nicht, wie Gisdol da seinen Akteuren auch vertraut oder wie er dann einfach die auch einschätzt, ob sie das dann hinbekommen. Das war eine Variante, die Gisdol probiert hat. Leverkusen wird was ganz anderes probieren, aber auch Pressing spielen, ganz aggressives Pressing, wenn Roger Schmidt sozusagen seine Ideologie nicht verraten wird nächste Woche, was ich einfach nicht glaube.
Er wird es nicht machen, schon alleine wegen der gelb-roten Karte für Boateng. Ich glaube, das wird ihn am meisten gefreut haben vom letzten Spieltag.
Und Benatia natürlich mit Muskelfaserriss ja auch als Ausfall.
Ja gut, aber ich glaube, der entscheidende wird der Boateng-Ausfall sein aus Bayern-Sicht.
Ja, aber ich schätze mittlerweile auch seinen Innenverteidiger-Kollegen eigentlich als sehr gute Option im Aufbau ein. Und also das ist natürlich eine schwierige Lage für Bayern. Und du hast vollkommen recht, das wird Schmidt nicht unbedingt jetzt mit Trauer aufnehmen, dass die Bayern da große Probleme haben und, keine Ahnung, mit Alonso dann als Zentralverteidiger antreten müssen oder wie auch immer.
Ihr habt die hohe Passquote von Boateng und von Xabi Alonso schon angesprochen. Neuer hat auch eine hohe Passquote, obwohl er teilweise auch wirklich weite Bälle spielen musste, an die Mittellinie, so Chipbälle. Bei Twitter die Heatmap gesehen, beziehungsweise die Pässe gesehen, hat mich im Nachhinein dann erstaunt, dass so viele angekommen sind. Also klar, da haben die Bayern Optionen gehabt. Trotzdem, mir hat es gefallen, wie die TSG Hoffenheim das teilweise gemacht hat. Chancen waren jetzt nicht so viele da und hinten raus, klar. Dann sogar in Überzahl noch den Gegentreffer kassiert, Elfmeter an den Pfosten geschossen, hätte auch ein bisschen anders laufen können. Mich würde trotzdem von euch beiden nochmal eine generelle Einschätzung auch zu den Hoffenheimern interessieren, die ja jetzt alles verloren haben, im DFB-Pokal raus sind gegen 60, gegen Leverkusen zum Auftakt verloren haben, jetzt gegen die Bayern, ist natürlich auch ein schweres Auftaktprogramm. Roberto Firmino natürlich weg, Modest, Salihovic, Beck, Shiplock, Abraham und die Neuen, die jetzt zumindest schon mal gespielt haben, Kurani, Schmidt, Kader Abek und Fabian Scher. Ist schon ein Umbruch bei Hoffenheim. Ja, du hast wahrscheinlich das Spiel gegen die Bayern auch über 90 Minuten gesehen. Was sagst du zu der Mannschaft?
Es fällt mir extrem schwer, da so eine Einschätzung zu treffen. Also vor dem Bayern-Spiel hatte ich sie eigentlich noch schlechter eingeschätzt, weil ich das Pokalspiel auch gesehen hatte gegen 60 und Leverkusen auch in Ausschnitten gesehen habe. Und da haben sie mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Auch jetzt von den Ergebnissen in der Vorbereitung war ziemlich viel Verschnitt drin. Das ist natürlich immer schwierig, wenn eine Mannschaft diesen Fixpunkt verliert. Also in dem Fall ja Firmino, der war in der letzten Bundesliga-Saison an jedem 2,8 Tor der TSG direkt oder indirekt beteiligt. Und das sind jetzt dann nur die reinen Assists oder die Scorer und Torpunkte, die er erzielt hat. Und das ist halt immer schwierig, wenn du so einen Spieler verlierst. Sie tun sich, glaube ich, noch relativ schwer, so ein Konstrukt jetzt auch zu finden, das taktisch so ein bisschen aufzufangen. Zuba hat das zum Teil nicht schlecht gemacht, hat ja auch gegen Leverkusen dann getroffen. Ich bin dann von der Personalie Kurani, ehrlich gesagt, als Sturmlösung jetzt nicht so wirklich überzeugt.
Da kann man auch noch gar nichts sagen jetzt. Also ich meine, der hat jetzt gegen die Bayern ein paar hohe Bälle halt bekommen, die er dann mit der Brust angenommen hat und entweder verwertet hat oder nicht, aber also wirklich Aktion hat er im Spiel auch nicht gehabt.
Ja, ist auch noch nicht fit. Er wirkt auf jeden Fall bemüht. Das will ich ihm gar nicht absprechen, aber ich stelle mir halt schon so ein bisschen die Frage, ob es mit ihm jetzt reicht, noch gut im Bundesliga-Mittelfeld zu agieren oder nicht. Sie haben ja jetzt auch nochmal nachgelegt mit Vargas. Also ich sag mal, Mittelfeldplatz ist drin, aber bei der TSG denkt man ja irgendwie immer so ein bisschen im Kopf, die müssen ja eigentlich irgendwie mal um die Europa League mitspielen. Das sehe ich ehrlich gesagt diese Saison noch nicht. Aber sie haben natürlich jetzt ziemlich viele Spiele geholt, die Entwicklungspotenzial haben. Schmidt, Scher hast du ja schon genannt. Da ist auf jeden Fall Potenzial da. Die Frage ist halt, wie weit es halt nach oben oder schräg nach unten geht. Es kann wirklich sein, dass es so eine absolute Mittelfeldsaison wird.
Seit 2008 in der Liga die einzige, wenn mich nicht alles täuscht, die einzige Mannschaft, die seitdem ununterbrochen in der Bundesliga ist und nie international gespielt hat. Wie war die Statistik? Ich glaube, oder? Ja, müsste so sein.
Müsste so sein, ne?
Genau. Konstantin waren die Ansprüche natürlich schon mal höher, aber jetzt glaube ich, wenn die am Ende Neunter werden, sagt man, ja, ist doch in Ordnung. Oder, was meinst du?
Ja, die Ansprüche waren mal höher gewesen. Der Kader war auch mal besser. Also damals, als man aufgestiegen ist, da bestand eben dann die Offensive aus Carlos Eduardo, Obasi, Dembaba, Ibisevic, Isaac Forza, Luis Gustavo. Das war damals das Mittelfeld der Angriff. Und das hat man natürlich jetzt irgendwo verloren oder hat dann auch den Weg gewählt, dass man eben für hohe Summen auch seine Spieler abgibt, wie jetzt Firmino, und hat ja Firmino auch nicht direkt ersetzt. Jetzt so 1-1. Das ist ein Weg, mit dem wird man im Normalfall eher natürlich im Mittelfeld landen, wenn jetzt der Trainer jetzt keine genialen Ideen hat, Woche für Woche, oder eine geniale Idee, die er vielleicht umsetzen lassen kann. Die große Hoffnung für Hoffenheim in meinen Augen ist noch, dass Eduardo Vargas das erste Mal in seiner Karriere in Europa bei einem Verein die Leistung abruft, die er bei der chilenischen Nationalmannschaft abruft. Das ist ja das große Rätsel eigentlich um die Personalie Vargas, denn er bringt es im Verein bisher noch nicht auf die Straße, während er in der Nationalmannschaft, jetzt auch bei der Copa America zusammen mit Alexis Sanchez im Sturm, einfach herausragende Leistungen dort abliefert, immer wieder. Und ist ein ganz interessanter Stürmer. Ich glaube, zusammen mit Volland könnte das auch sehr, sehr interessant werden. Das ist also ein sehr klein gewachsener Sturm sozusagen, wenn die beiden hier zusammenspielen würden. Aber Vargas ist einer, der kann die Abwehr auseinanderziehen. Der hat Dynamik ohne Ende. So ist sozusagen ein Sturm Vidal vielleicht. Sehr aggressive Spielweise, ganz krasser Pressing-Spieler. Ich glaube, wenn der auch gegen Bayern gespielt hätte, statt Kourani zum Beispiel, das wäre auch nochmal ein Vorteil gewesen im Pressing. Also Vargas ist möglich ein Hoffnungsträger für Hoffenheim, solange er eben jetzt auch wirklich sich schnell integriert und das alles passt, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie von ihm nochmal profitieren werden. Ob sie dann am Ende um die Europa-League-Plätze zum Beispiel mitspielen, da bin ich immer skeptisch. Dafür reicht dann vielleicht trotzdem alles nicht. Auch Gisto an sich probiert vieles, immer wieder. Taktisch auch, immer wieder neue Systeme, neue Ansätze. Teilweise in den Spielen wird viel geändert, vor den Spielen wird viel geändert. Aber er macht natürlich dadurch auch relativ viele Fehler. Er macht vieles gut, aber auch relativ viele Fehler. Also das ist so ein bisschen Wabonspiel bei ihm. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das dann am Ende reicht, um eben auch in die Europa-League-Ränge einzudringen. Wir haben jetzt mit Gladbach eine Top-Mannschaft, die aktuell etwas rausfällt, aber die können sich natürlich auch noch erholen. Ansonsten müsste man ja, um in die Europa-League zu kommen, eben dann, keine Ahnung, zum Beispiel Schalke überholen oder sowas. Und da sehe ich schon Probleme vor Hoffenheim.
Schalke ist aber ein gutes Stichwort. Dann, das ist auch eine Mannschaft, die wir uns an diesem Spieltag rausgepickt haben. Eigentlich tabellarisch gar nicht so schlecht. Vierter, ein Sieg, ein Unentschieden. Allerdings gegen Werder Bremen und den SV Darmstadt 98. Und deswegen sagte Eckner bei der Vorbereitung auf diese Sendung, lass mich mal ranten. Kannst du jetzt von mir aus.
Okay. André Breitenreiter. Er muss verstehen, er muss jetzt akzeptieren, dass er nicht mehr beim SC Paderborn Trainer ist, auch nicht bei TSV Havelse, wo er vorher war. Er ist jetzt bei Schalke 04. Sein Kader besteht aus Leuten wie Julian Draxler, aus Leuten wie Erik-Maxim Choupo-Moting, Leroy Sané, Marco Höger, Leon Goretzka. Wir kennen sie alle. Das ist individuell sehr stark besetzt. Man hat viele auch junge Talente oder jüngere Spieler, die natürlich noch Potenzial haben, vielleicht auch nicht alles richtig machen, aber es ist an sich obere Bundesliga-Klasse, also oberes Drittel, eigentlich oberes Viertel. Jetzt lässt er mit Schalke 4-4-2 spielen, Flügelangriffe, immer wieder dasselbe. Gegen Darmstadt zig Angriffe über außen, danach Draxler und Maxim Choupo-Moting diagonal nach innen, immer wieder. Das ist zu wenig. Eindeutig zu wenig. Man kann natürlich seine individuelle Klasse ausspielen, hat gegen Bremen geklappt, hat gegen Darmstadt ja nicht direkt geklappt. Natürlich war man überlegen, weit überlegen gegen Darmstadt, die eine Zweitligamannschaft haben. Aber es ging am Ende 1-1 aus. Also Breitenreiter muss mehr liefern, in meinen Augen. Vielleicht weiß er es auch, vielleicht oder wahrscheinlich weiß er es, womöglich weiß er es. Ich weiß es nicht, ob er es weiß. Aber er muss da mehr liefern, beziehungsweise eben noch mehr einstudieren. Vielleicht sagt er sich, okay, ich bin jetzt neu hier, ich will erstmal die Mannschaft stabilisieren, in 4-4-2 spielen lassen mit den einfachen Mechanismen, bringt mir vielleicht erstmal sichere Punkte am Anfang, etwas Ruhe auf Schalke. Wir wissen ja, wenn zwei Spiele nicht gewonnen werden oder zwei Spiele verloren gehen, dann ist der Trainer eigentlich schon wieder halb mit seinem Stuhl vor der Tür. Also vielleicht ist das seine Herangehensweise. Aber ansonsten muss da mehr kommen. Ansonsten wird Schalke große Probleme bekommen, gerade gegen Mannschaften, die dann eben individuell auf ihrer Augenhöhe sind oder sogar über ihnen drüber stehen.
Das ist ja tatsächlich ein Rant.
Das wird nicht reichen, ja.
Das war tatsächlich ein Rant.
Ja, aber Konstantin hat vollkommen recht. Also das Schlimme ist, man sieht in der ganzen Bundesliga schon elendig viel 4-4-2 und es ist wirklich meistens nicht besonders schön anzugucken und meistens auch wirklich nicht kreativ umgesetzt. Und wenn ich dann individuell so gut besetzt bin, dann muss ich ja nicht auf dieses gleiche taktische Mittel zurückgreifen, wie vielleicht die 15 anderen Mannschaften, die in dieser Liga mitwirken dürfen. Und sondern kann dann eigentlich auch mal, ja, die individuelle Qualität, die ich ja mit Draxler, Meier, Sané und wie sie alle heißen, die ja Konstantin auch schon angesprochen hat, wenn ich die ja habe, dann habe ich natürlich taktisch auch ganz, ganz andere Möglichkeiten und kann nochmal, ja, ein 3-5-2 spielen oder von mir aus auch noch ein 4-5-1, wenn er so unbedingt so richtig den Bus vor dem eigenen Tor parken will und dann über Konter. Aber das ist, nee, also so mit diesem Flankenstil, das ist irgendwie, sieht so ein bisschen aus wie so aus der Ende der 90er Fußball.
Wobei ja das Tor durch eine Reingabe von der Seite gefallen ist, aber gut, das war ja auch keine klassische Flanke. Ich fand ja ehrlich gesagt den Hype um Breitenreit auch ein bisschen zu groß im Sommer, weil, also in Paderborn war das halt noch kreativ, dann halt irgendwie den zweiten Stürmer zu bringen und dann irgendwie, was war das damals, ein Unentschieden gegen Frankfurt zu erzwingen oder so, aber bei Schalke reicht das halt nicht. Konstantin, vielleicht auch so ein bisschen zu große Schuhe, die man ihm hingestellt hat?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das, es ist immer ein Unterschied, ob ich jetzt eben eine Mannschaft wie Paderborn oder jetzt im Fall von Dirk Schuster eben eine Mannschaft wie Darmstadt trainiere. Wenn Darmstadt eben so ein 4-4-2 spielt, sehr auf die einfachsten Kettenmechanismen ausgelegt, dann wird da niemals jemand meckern. Selbst wenn die 30% lange Bälle spielen, ich hatte es auch auf Twitter nochmal geschrieben, es ist hässlich, aber trotzdem fühle ich irgendwie Sympathie dafür, weil das ist eine Mannschaft, wenn man sich die Namen anschaut, dann weiß man, wo die herkommen, dann weiß man, auf welchem Niveau die im besten Fall agieren können. Aber wir sind jetzt, aber ist jetzt, also Breitenreiter ist jetzt bei Schalke 04 und da gehört mehr dazu. Und das zeigt er bislang nicht. Es kann wirklich sein, dass man dann vielleicht auch eine Personalie Breitenreiter etwas überschätzt hat. Er war ja auch bei Hannover 96 beispielsweise im Gespräch. Hätte vielleicht besser gepasst als nächster Schritt. Vielleicht muss ich auch einen Trainer, oder bestimmt muss ich auch einen Trainer in gewisser Weise weiterentwickeln. Also ich kann mich noch erinnern, als Breitenreiter eben, wie gesagt, noch in der Regionalliga Trainer war. Da kann man mit solchen Sachen natürlich schon, wenn das sauber ausgeführt wurde, Kettenmechanismen und so weiter, das war schon was gewesen, ja, sicherlich. Und wenn er dann mit Paderborn da aufsteigt, und Paderborn war auch selbst in der zweiten Liga damals unter ihm jetzt keine herausragende Mannschaft, hat ein bisschen auch an Darmstadt erinnert. Viel Konter, hat von Stoppelkamp beispielsweise profitiert und von anderen schnellen Akteuren, die eben selbst in der zweiten Liga da viel kontert haben. War in der ersten Liga nicht anders. Da gab es ein bisschen Überraschungseffekt in der Hinrunde. Da hatten sie so ein, zwei Sachen ausprobiert und haben manche Gegner überrascht, die vielleicht auch Paderborn etwas unterschätzt hatten oder hatten gemeint, ja, die spielen 4-4-2, die kontern dann ein bisschen über ihre zentralen Spieler und über ihre Außen, die sehr schnell sind. Das ist alles, das können wir schon auffangen. Da hatten sie ein paar kleine Anpassungen gehabt, die dann vielleicht den ein oder anderen etablierten Bundesligisten überrascht haben. Aber ob das dann reicht, um Schalke zu übernehmen, da bin ich noch sehr skeptisch. Wie gesagt, man kann natürlich mit den einfachsten Systemen trotzdem immer die individuelle Klasse ausspielen. Ein Draxler und ein Choupo-Moting, das sind beispielsweise, und eben auch die beiden Stürmer, das sind natürlich Leute, die können Spieler entscheiden, selbst wenn das grauenhaft aussieht, dann können die das. Aber auf lange Sicht hin reicht das eigentlich normalerweise nicht. Und da wird Breitenreiter womöglich auch wieder Probleme kriegen. Wir kennen ja alle die Situation auf Schalke. Aber wir wissen ja auch, was dann passiert, wenn dann mal zwei Niederlagen sind, wenn es dann vielleicht eine Derby-Niederlage gibt oder was auch immer, dann sitzt der schon wieder, dann ist er unter Feuer.
Da gibt es 1,69 Meter Manager-Schelte.
Ja, die einzige Erklärung, die ich wirklich habe, ist, dass er vielleicht wirklich nach dieser wirklich grottenhaften Rückrunde jetzt erstmal versucht, die Mannschaft zu stabilisieren und ja, dann über diese, ja, ich nenne es jetzt mal Grundtaktik hinaus, dann versucht dann Anpassungen vorzunehmen und das Spielsystem dann weiterzuentwickeln. Aber wie es Konstantin, glaube ich, jetzt schon auch relativ gut ausgeführt hat, die Gefahr, die natürlich besteht, ist, dass du hin in dieser Prozessfindung schon zu viele Punkte liegen lässt, weil zu Hause gegen Darmstadt musst du als Schalke 04 einfach gewinnen. Da führt einfach, glaube ich, kein Weg dran vorbei.
Ihr hört den Vorcheck am Montag zur Bundesliga, immer mit Konstantin Eckner und Christopher Ramm. Konstantin findet ihr auf Twitter unter @cc_Eckner, Christopher unter @ramm_c. Ich darf euch auf die neue Homepage www.checkpot.fm aufmerksam machen, die jetzt tatsächlich online ist. Also wirklich so komplett, so dass man draufklicken kann und dann auch sogar den Podcast hören kann. Ich bin ganz stolz, dass ich hinbekommen habe, innerhalb von, weiß ich nicht, 3 Monaten oder so. Länger hat es nicht gedauert. Also www.checkpot.fm, sonst natürlich gibt es einen Podcast auch über die verschiedenen Apps. Eine Facebook-Seite gibt es auch, www.facebook.de/der Vorcheck, und ich bin auch auf Twitter, @fetzi6. Jetzt haben wir gerade schon über zwei Mannschaften gesprochen, die auf dieses 4-4-2 setzen und das eigentlich alles simpel anlegen. Schalke erstaunlicherweise, Darmstadt aus der Not geboren. Dann haben wir noch eine Mannschaft mit dem 1. FC Köln, bei der ich zuversichtlich bin, dass sie eben diesen Schritt geht oder dass der Trainer Peter Stöger diesen Schritt geht. Und von einer reinen Defensivtaktik, dürfen wir nicht vergessen, die Kölner in der Vorsaison, die Mannschaft mit den meisten 0-0s und in den Spielen des FC sind die wenigsten Tore gefallen, diesen Schritt von der Defensivtaktik hin zu einer etwas attraktiveren Spielweise gehen kann. Ich glaube sogar gehen wird. Konstantin, teilst du diesen Optimismus?
Ob ich den teile? Ja, also zumindest, wenn man dem glaubt, was auch Stöger angekündigt hat, einfach jetzt schon im Sommer, dass er eben meint, man wird bei Spielen vom 1. FC Köln eben nicht mehr dann einschlafen im Stadion. Was natürlich schon in der letzten Saison teilweise gedroht hat, weil Köln sehr auf Stabilität aus war, sehr auf Defensive aus war, wie du schon angesprochen hast, viele 0-0s auch erspielt hat, was ja auch erstmal ein Pluspunkt ist. Der Aufsteiger hat es geschafft, nicht nur defensiv zu spielen, was ja viele auch Abstiegskandidaten beispielsweise immer versuchen, sondern man hat es auch geschafft, die Defensive wirklich dann stabil zu halten und eben wenig Gegentore zu kassieren. Das ist ja erstmal auch ein Pluspunkt, den man verbuchen kann. So kleine Brötchen muss man vielleicht anfangs auch backen. Und man geht ja auch in Köln allgemein davon weg oder ist schon in den letzten Jahren davon weggegangen, einfach nicht mehr ganz so großspurig zu sein, was vielleicht manchmal ihnen vorgehalten wurde, wobei, da kann man auch drüber streiten, aber egal. Stöger versucht jetzt etwas mehr offensiver spielen zu lassen, hat es auch versucht mit Systemwechsel eben von 4-4-2 auf 4-1-4-1 beispielsweise am ersten Spieltag gegen Stuttgart, wo man aber phasenweise oder 60 Minuten lang zerpresst wurde, bevor man dann trotzdem gewonnen hat. Also der Weg ist zumindest verbal beschrieben begonnen wurden von Stöger, aber auf dem Platz bisher spiegelt es sich noch nicht so richtig wider. Ich war bei Köln auch etwas skeptisch. Die Einkaufspolitik hat mich jetzt auch nicht hundertprozentig überzeugt. Sicherlich Bittencourt ein interessanter Transfer, auch Modest. Auch kann man eigentlich wenig falsch machen als dann eher Uca-Ersatz, der zu Bremen gegangen ist. Jojic wurde als Kreativspieler beschrieben von Schmatke oder von Stöger.
Ja, für den FC ist er auf jeden Fall kreativ.
Ja, gut, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe ja doch Jojic bei Dortmund auch sehr genau beobachtet. Er ist vieles, aber kein Kreativakteur. Aber
im Vergleich zu dem, was sie hatten? Auch nicht.
Nein, auch im Vergleich zu Yannick Gerhardt oder auch im Vergleich vielleicht zu einem Halfer, der gehen musste oder gegangen ist, sehe ich Jojic nicht unbedingt als Kreativakteur. Da sehe ich eher den Halfer, der jetzt nicht mehr da ist. Den hätte ich eher als Kreativakteur gesehen, aber der hat immer seine kleinen Probleme, wenn er in der Bundesliga auftaucht. Also da war ich nicht hundertprozentig davon überzeugt. Man musste auch in der Innenverteidigung ja etwas umbauen wegen Wimmer, der jetzt bei den Hotspurs spielt. Also das hat mich noch nicht hundertprozentig überzeugt bei Köln. Die Ansagen waren natürlich schon interessant, aber das muss ich jetzt auf dem Platz auch niederschlagen, hat sich bisher noch nicht niedergeschlagen. Deshalb würde ich da noch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen abwarten, einfach in der Saison, was da noch passiert. Jetzt am Ende sind Ankündigungen ja das eine, aber man muss es dann auch ein bisschen umsetzen.
Christopher, ich fand eigentlich die Transfers so von den Namen her gar nicht so schlecht und man muss ja auch immer im Hinterkopf behalten, so viele Möglichkeiten haben sie dann in Köln ja auch nicht. Also man muss dann schon so ein bisschen schauen, was bleibt übrig. Und ich finde, von dem, was übrig geblieben ist, haben sie sich zumindest nicht die schlechtesten geholt. Das zeigen jetzt auch die, haben jetzt auch die ersten Spieltage schon gezeigt.
Also ja. Modest hat auf jeden Fall schon eingeschlagen, das kann man glaube ich schon, also die Saison ist noch relativ jung, ne? Das ist, muss man mal abwarten. Also auch Miroslav Klose hat mal in den ersten 5 Bayern-Spielen irgendwie 8 Tore und 10 Vorlagen geliefert und danach nichts mehr. Unter dem jetzigen Gesichtspunkt ist es top. Also zumindest Modest, was auch positiv natürlich überrascht in Köln ist Zoller, der nach der Rückkehr oder nach der, ja, nach dem Ende der Leihe aus Kaiserslautern auch relativ gut ist, hat er auch am Wochenende das 1:0 gegen Wolfsburg geschossen. Das ist auf jeden Fall ziemlich positiv. Von wem ich noch nicht so ganz so überzeugt bin, ist Dominik Heinz, glaube ich. Dominik, ne?
Ja, genau.
Das müsste mir helfen, ja. Den fand ich zum Beispiel jetzt noch nicht so überragend. Der wirkt immer noch ein bisschen so hüftsteif und ob sich der unterm Strich dann durchsetzen wird und auch längerfristig gut in der Bundesliga etablieren wird, das sehe ich noch so ein bisschen im Fragezeichen. Und die anderen hat er, glaube ich, Konstantin schon ganz gut abgehandelt.
Konstantin, dann sagen Sie vielleicht zum Abschluss noch, weil ich da dummerweise nicht nachgefragt habe, was ist denn Jojic für ein Spielertyp? Was können die Kölner von ihm erwarten?
Also am besten ist ja, wenn er ausdauernd im Zentrum bzw. auf der Halbposition dann Löcher zulaufen muss, dann als kurze Anspielstation da ist, also Bälle schnell prallen lassen, aber den Ball selber aufnehmen mit dem in offener Körperstellung dann zum gegnerischen Tor und gestaltende Pässe von ihm sollte man nicht erwarten. Er ist auch technisch nicht auf dem Niveau, wie, glaube ich, ihn viele erwähnen einfach. Da ist er nicht. Also technisch ist er doch auf gewisse Weise etwas limitiert. Wie gesagt, strategisch nicht der schlechteste, aber an sich müssen natürlich dann auch die Füße mit den Gedanken, die müssen irgendwie konform gehen und das passt bei ihm nicht, vielleicht nicht immer, wenn er jetzt Kreativakteur sein sollte. Wie gesagt, er wurde auch in Köln kritisiert am Anfang der Saison, beziehungsweise in der Saisonvorbereitung, wo er eben im Zentrum dann auch als Achter spielen musste und man eben von ihm nicht gesehen hat, dass er dann das Spiel irgendwie an sich riss und dann da die Mitspieler in Szene setzen konnte. Da ist man vielleicht auch irgendwie dann vorprogrammiert gewesen, dass man da an der Stelle etwas böse überrascht wird. Also man muss Jurić so nehmen, wie er ist. Bestimmt kein schlechter Bundesligaspieler, aber keiner, der jetzt der neue Spielmacher von Köln wird. Deshalb habe ich auch die Transferpolitik etwas nicht kritisiert. Ich möchte nicht falsch verstehen, aber beispielsweise an Halfa, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, warum er jetzt nicht mehr in Köln ist, aber beispielsweise an Halfa ist eigentlich eher einer, der ein Spiel kreativ gestalten kann, der Offensive. Gut, da hat man sich von ihm getrennt. Andererseits Simon Zoller, der kommt jetzt zurück. Das ist eigentlich von den Anlagen her ein herausragender Bundesliga-Stürmer. Eigentlich. Jetzt muss er es nur irgendwie noch in der Bundesliga unter Beweis stellen. Vielleicht klappt das jetzt in dieser Saison. Das wäre eigentlich sehr erfreulich, denn ansonsten habe ich da schon daran geglaubt, dass es da so ein bisschen ein Talent verschenkt wird eigentlich in Simon Zoller, der ja letzte Saison dann wieder zurück zu Kaiserslautern ging, weil es eben bei Köln nicht geklappt hat und so weiter. Da gab es auch verschiedene Differenzen auch mit der sportlichen Führung und was da alles gelaufen ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber es war zumindest nicht so ruhmreich, diese Spielzeit für ihn. Aber ich glaube, wenn man den Ort nicht einbindet, dann hat man auch nochmal eine gute Option der Offensive.
Tore schon gemacht, jetzt, gegen Wolfsburg. Ja, ja. Wirklich stark gemacht.
Aber es ist nicht alle, also das ist das eine, er ist torgefährlich, aber der kann ja auch als Spieler eben neben Modest, hinter Modest eben auch als Verbindungsstürmer fungieren, weil Modest ist ja doch eher so ein Abschlussstürmer, eher mehr so in Richtung Uca eben, der auch mehr mit Bällen gefüttert werden muss, mehr dann im Strafraum sich irgendwie durchwurschtelt und dann irgendwie den Ball über die Linie drückt. Modest auch mit seinem Körper ja doch eigentlich dafür prädestiniert, weil ansonsten auch jetzt nicht so überragend am Ball ist. Simon Zoller ist da einer, der kann da vielleicht als zweite Spitze fungieren, wenn Stöger jetzt meint, er bleibt doch eher beim 4-4-1, 4-4-1-1, dann wäre Zoller bestimmt eine gute Option da als Supportspitze. Und ja, ansonsten muss man bei Köln abwarten. Also der Kader an sich jetzt in Gänze ist eigentlich nicht so schlecht im Vergleich auch zu anderen Mannschaften, die jetzt so ihrem im mittleren beziehungsweise unteren Tabellendrittel dann sich aufhalten. Also von der Seite her braucht sich da Köln keine Entschuldigung zu suchen, dass es jetzt irgendwie an den Individualisten liegen könnte. hat ja auch mit Hector zum Beispiel noch einen sehr guten Linksverteidiger, mit Bittencourt einen zumindest technisch versierten Offensivspieler, Risse, schneller Mann, Matthias Lehmann, das ist ja Inventarnummer im deutschen Profifußball mittlerweile. Und also da hat eigentlich Köln schon relativ viel. Jetzt muss man noch Stöger versuchen, das eben so hinzubekommen, dass es eben auch Strukturen gibt, die dann einfach darauf hindeuten, dass man eben nicht nur wieder kontert und über die Flügel läuft und schnell reinflankt und ansonsten wenig bietet, wenn er mehr Offensivfußball bei den Kölnern ja bieten möchte. Ja,
das Tor dürfen wir auch nicht vergessen. Weiter Ball von Timo Horn, Kopfballverlängerung Modest und dann Zoller durch. Und das hat noch zwei, drei Mal ganz gut geklappt. Das war halt jetzt natürlich ein recht einfacher Spielzug, aber war effektiv, war jetzt vielleicht noch nicht die spielerische Weiterentwicklung, die man eventuell erwarten kann von den Kölnern. Hoffenheim, Schalke, Köln, das sind die drei Mannschaften, also die wir uns ein bisschen genauer angeschaut haben. Ihr könnt da gerne auf Twitter euch Teams wünschen und vielleicht auch konkrete Fragen stellen für die nächsten Wochen. Also ich könnte mir jetzt natürlich nach dem dritten Spieltag vorstellen, dass wir über Leverkusen gegen Bayern sprechen, beziehungsweise Bayern gegen Leverkusen, weil das absolute Topspiel ist. Dazu vielleicht über Borussia Mönchengladbach, weil es bei denen noch nicht läuft. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Teams, die man ein bisschen näher beleuchten kann und wir picken uns da Woche für Woche einfach 1, 2, 3 raus. Schauen uns jetzt nochmal die kompletten Ergebnisse dieses zweiten Spieltags an. Hoffenheim-Bayern hatten wir, 1-2, die Bayern in Unterzahl, dann mit dem Siegtreffer Lewandowski kurz vor Schluss, wieder einmal stark vorbereitet von Douglas Costa, Elfmeter verschossen, Chiplock, habe ich vorher gesagt, Chiplock an dem Pfosten, Elfmeter bei Hoffenheim, was ja totaler Quatsch wäre, ja, Polanski war es natürlich. Nee, habe ich nicht gesagt. Egal. Polanski hat den Elfmeter in den Pfosten geschossen nach der gelb-roten Karte von Boateng und dann der Siegtreffer der Bayern. Kurz vor Schluss Ingolstadt, Borussia Dortmund 0-4. Erstes Pflichtspieltor von Matthias Ginter für den BVB und Dortmund mit 6 Punkten, 8-0 Toren. Tabellenführer. Hannover 96 bei Leverkusen 0-1. Calhanoglu macht bei den Freistößen da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat. In der Vorsaison 6 direkte Freistoßtore, jetzt wieder ein wunderschöner Freistoß von Calhanoglu zum Siegtreffer gegen Hannover 96. Köln gegen Wolfsburg 1-1, auch darüber haben wir gesprochen. Zoller und Bendtner die Torschützen. Kurz vor Schluss De Bruyne mit einer Riesenchance für den VfL Wolfsburg. De Bruyne spielt noch in Wolfsburg, also auch jetzt noch. Schalke gegen Darmstadt, auch das haben wir uns kurz angeschaut. 1-1, Konstantin Rausch und Draxler die Torschützen. Gladbach, Mainz 1-2. Gladbach nach 2 Niederlagen aus den ersten beiden Spielen Tabellenletzter. Frankfurt-Augsburg 1-1, Kajubi und Russ. Und dann haben wir noch HSV gegen Stuttgart 3-2 und Hertha BSC gegen Werder Bremen 1-1. Was wollt ihr zu diesen Spielen noch loswerden? Christopher, du hattest ein unglaubliches Stadionerlebnis, habe ich gehört.
Ja, ich war bei Hertha gegen Bremen zu Gast. War großartig.
War eigentlich das Spiel des Wochenendes.
War das Spiel des Wochenendes?
Hätte eigentlich, auf Samstagabend gelegt gehört. 18:30 Uhr. Stadt Hamburg SV gegen für Stuttgart.
War wirklich, also die erste Halbzeit war also erschreckend, irgendwie von beiden Mannschaften, weil es irgendwie einerseits ja defensiv, also im ganzen Defensivkonstrukt, auch größtenteils 4-4-2 gespielt. Ja, dann sofort auseinandergefallen ist, wenn ein bisschen Tempo reingekommen ist. Also Haraguchi war es auf Hertha-Seite und bei Bremen war es dann vor allem Ucha, der immer wieder ja durch Ballannahme und Weiterleitung so ein bisschen Räume schaffen konnte. Aber das war gerade in der ersten Halbzeit viel zu wenig, viel zu selten gesehen, viel zu viele Fehlpässe, individuell ganz erschreckend. Ich glaube, nach 45 Minuten hatte Hertha 2 Torschüsse und da war der abgeblockte der zum 1-0 geführt hat, schon dabei und auf der umgekehrten Seite war Bremen mit 3 Torschüssen. Das war schon erschreckend. Und dann demzufolge auch die Punkteteilung irgendwie schlussendlich verdient, aber auf einem sehr überschaubaren Niveau.
Das heißt, das war dein Highlight des Wochenendes?
Es war definitiv mein Highlight des Wochenendes.
Da gibt es noch andere Spiele, über die du kurz zumindest noch sprechen möchtest oder insgesamt zu diesem Spieltag noch was du loswerden möchtest.
Ja, Dortmund hat mir natürlich wieder extrem gut gefallen, wie sie einfach die Ruhe bewahrt haben. Das ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, die wir jetzt auch gesehen haben. Es war ja nicht im Vorjahr auch schon so, dass sie sich relativ viele Torchancen erspielt haben, aber dass sie dann, sind sie im Vorjahr dann so ein Muster verfallen, dass sie dann zu hektisch geworden sind, zu aktionistisch in Aktion, es dann noch zu sehr bedreht haben. Und da hat Tuchel, glaube ich, gerade ein ganz gutes Maß gefunden, die Mannschaft auch so einzubremsen, dass selbst wenn es halt zur Halbzeit 0-0 steht, dann ja dann die Kabinenansprache scheinbar so gut wählen kann, dass die Mannschaft trotzdem weiterspielt. Genauso gut war es dann ja auch in Norwegen bei der Europa League-Qualifikation, als sie ja schon nach 20 Minuten 13-0 zurücklagen, nach drei krassen individuellen Fehlern. Aber sie haben da trotz allem die Ruhe bewahrt und haben weiter einfach ihren Stiefel runtergespielt und haben dann unterm Strich ja auch noch verdient gewonnen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine extrem gute Weiterentwicklung.
Konstantin, irgendwas, was an diesem Spieltag noch wichtig war, was dir gefallen hat besonders gut oder was dir überhaupt nicht gefallen hat?
Überhaupt nicht gefallen hat mir Hamburg gegen Stuttgart.
5 Tore.
Gründe sind bekannt. Es war natürlich wieder ein besonderes Spiel. Ein besonderes Spiel. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also es war teilweise so, dass man nicht unbedingt hinschauen konnte.
Das war das Topspiel. Aber das war das Topspiel des zweiten Spieltags.
Ja, beide Teams haben auch viele Fans und das kann ich ja auch verstehen. Und es gibt viele, die mitfiebern, auch mit dem Hamburger SV, egal wie schlecht es da läuft. Kann ich alles verstehen. Und trotzdem gibt es auch viele HSV-Fans, die akzeptieren werden oder auch selbst verstehen, dass das nicht unbedingt schön ist, was der Verein eigentlich jetzt mittlerweile durchgängig irgendwie oder das, was die Mannschaft durchgängig anbietet. Also es kommt mir so vor, als hätte es auch keine Sommerpause gegeben. Die haben Karlsruhe gerade so geschlagen und dann geht's eben gleich weiter. Gegen Carl Zeiss Jena und jetzt in der Bundesliga und so weiter. Also das ist nicht schön, aber auch nicht mehr überraschend, das muss man dazu sagen. Zum Spiel Ingolstadt-Dortmund vielleicht noch, das war aus dem Lehrbuch Wie bespiele ich Mannorientierungen. Eigentlich sehr, sehr interessant, weil Ingolstadt auch schon in der zweiten Bundesliga und jetzt auch wieder eben immer im Mittelfeld vor allem auch versucht, direkte Zuordnung zu schaffen. Spielen ja ein 4-1-4-1, also ein Sechser, davor zwei Achter. Der Sechser Roger oder Roger sichert eigentlich immer ab. Und davor dann Groß gegen Weigel und Alfredo Morales gegen Gündogan. Also die beiden waren quasi gedeckt. Aber Dortmund hat es eben geschafft, wie man es eben aus dem Lehrbuch kennt, mit Überladung einer Seite, also schiebt dann eben Kagawa den Zehner dann einfach auf die linke Seite. Auf einmal stehen da drei Akteure, Mkhitaryan, Kagawa, Schmelzer. Der Sechser von Ingolstadt muss reagieren, muss da hinschieben, weil ja da eine Überzahl entsteht. Und schon ist diese Mannorientierung aufgelöst oder die Manndeckung aufgelöst, weil dann die beiden Achter oder einer der beiden Achter eben auch sich zurückfallen lassen muss, um das Zentrum zu besetzen. Schon hat der Dortmund diese Sache geknackt. Also es war wirklich lehrbuchhaft, wie man es sich eigentlich vorstellt und war aber auch irgendwie vorher zu erwarten. Das war eine Sache, die mir am Spieltag aufgefallen ist.
Das mit der Überladung haben sie gegen Gladbach auch schon gut hinbekommen. Also das, das ist auf jeden Fall eine Tendenz, die man auch im Coaching sieht und das ist dann auch ein erstes Lob an Thomas Tuchel, oder?
Ja, auf alle Fälle. Aber es war jetzt auch hier wirklich eigentlich aus dem Lehrbuch heraus, was mir eben auch oder was mich so ein bisschen beeindruckt hat an der Sache, dass man es eigentlich vorher, ja, man konnte es irgendwie voraussehen, wie der BVB es versucht zu knacken. Das haben auch andere Teams natürlich schon gegen Ingolstadt versucht oder auch gegen andere Mannschaften, die eben so mannorientiert im Mittelfeld spielen. BVB hat natürlich auch die individuelle Klasse, um dann eben Kagawa und so weiter eben auch in Szene zu setzen. Und die können sich auch zwischen den Räumen einfach besser bewegen, viele Bälle sehr eng verarbeiten und dann kleine Kombinationen schaffen auf einer Seite, die sie überladen beispielsweise. Ansonsten noch Leverkusen und Augsburg, zwei Mannschaften, die sehr stark dieses Wochenende wieder im Pressing gespielt haben und eben ihre Gegner, also Leverkusen gegen Hannover und Augsburg gegen Eintracht Frankfurt, eben ihre Gegner sehr, sehr beschränkt haben im Aufbau. Also beide Teams, Frankfurt und Hannover, die auch Heimspiele hatten, kamen nur sehr, sehr schwer überhaupt aus der eigenen Hälfte heraus, ohne in langen Ball zu schlagen, weil die beiden Gegner eben so stark gepresst haben. Offenbart eben, also ein starkes Pressing, was gut angelegt ist. Es sind verschiedene Arten von Pressing gewesen, aber mal grundsätzlich gesehen, offenbart eben dann auch bei Mannschaften wie eben Hannover 96 beispielsweise auch Schwächen, spielerische Schwächen einfach auch in der Hintermannschaft. Und das wurde eigentlich auch nochmal sehr deutlich. Augsburg hat es dann nicht über die Zeit gebracht. Leverkusen hat es über die Zeit gebracht, obwohl der Treffer nach einem Freistoß fiel und nicht aus dem Spiel heraus. Aber es hat sich zumindest gelohnt und man konnte nochmal sehen, wenn man gutes Pressing anlegt gegen einen individuell nicht so gut besetzten Gegner und nicht so starken Gegner im Aufbau, dann hat das schon seine Wirkung.
Muss auch mit diesem Coaching zu tun haben.
Sicherlich. Ich habe gehört, Weinz hier und Roko Schmidt sollen ganz gut sein.
Ich auch.
Ja?
Ja, schon vermehrt.
Ich habe auch gehört, Weinz hier könnte vielleicht auch mal Guardiola-Nachfolger werden.
Ja, können wir vielleicht jetzt auch noch 3 Stunden schnell diskutieren.
Ja.
ob schon im Winter soweit ist. Nee. Wir kommen stattdessen zu unseren wöchentlichen Kategorien zum Abschluss des Bundesliga-Vorchecks. Und die erste haben wir gleich mal umbenannt. Nach einer Woche. Wir haben letzte Woche Spieler des Spieltags gesagt und eigentlich ist das Quatsch, weil Spieler des Spieltags ist immer einer, der irgendwie 3 Tore schießt oder 8 Paraden oder was weiß ich, 90% Zweikämpfe. Also der einfach der überragende Spieler des Spieltags. Ich finde Unsung Hero des Spieltags besser. Wir können über das Wording noch diskutieren, aber es ist klar, was gemeint ist. Also ein Spieler, der vielleicht jetzt nicht so in aller Munde war, aber trotzdem aufgefallen ist. Christopher, hast du einen?
Ich fange mal aus Bayern-Fansicht an mit Mario Götze, der mir an diesem Wochenende, nachdem er ja so oft in der Kritik stand und von dem immer so viel erwartet wird, etc. pp. Und ja, auch medial immer die Erwartungshaltung immer ganz, ganz hochgelegt wird und häufiger auch nicht diese Leistung gebracht hat, finde ich, dieses Wochenende hat er ein extrem gutes Spiel gemacht und ist dafür irgendwie überhaupt nicht positiv irgendwie erwähnt worden. Und zwar hat er so ein bisschen, ja, so im Achterraum gespielt, hat eigentlich bei Bayern den kompletten Raum abgedeckt, hatte am Ende fast 13 Kilometer Laufleistung, hat ein überragendes Pressing gespielt und ab der zweiten Halbzeit, ab der 50. Minute wirklich nahezu jeden Pass vertikal nach vorne getragen und auch so ganz, ganz viele Chancen mit eingeleitet und unterm Strich ja dann auch durch diesen, ja, halb gewollt, ungewollten Hackentrick-Vorlage auf Lewandowski ja auch noch den Siegtreffer mit verbuchen können. Deswegen mein Unsung Hero.
Ja, der hat einfach auch Pech, weil sie einfach alle auf ihn eingeschossen haben oder so viele.
Ja,
ich meine, Douglas Costa wird jetzt für seine Aktionen im letzten Drittel gefeiert. Ich finde zu Recht, ja, weil er sie ja wirklich hat. Aber Marion Götze hat die ja auch gegen Hoffenheim jetzt am Wochenende genauso gehabt. Das ist ja auch seine Stärke, dass er dann vielleicht mal ins Dribbling geht gegen 2 oder 3 und dann irgendwelche Räume reißen kann. Und irgendwie fällt das keinem auf, weil alle sagen, der hat das Deutschland zum Weltmeister geschossen, der muss mehr machen, der muss mehr zeigen. Also das ist schon ein bisschen ein Dilemma oder ein sehr großes Dilemma. Aber schöner Unsung Hero auf jeden Fall. Konstantin, deiner.
Meiner wäre dieses Wochenende Lars Bender. Mhm. Einer der beiden Sechser eben von Bayer Leverkusen, der auch oftmals etwas unter dem Radar fliegt, beziehungsweise unter dem Radar presst. Denn das ist ja das Wichtigste oder seine wichtigste Aufgabe, auch unter Roger Schmidt. Ja, ist eben einer, der auch im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder ja auch spielerisch trotzdem etwas stärker noch ist, aber einer, der jetzt durch seine spielerischen Qualitäten nicht ganz so hervorsticht, das muss man schon sagen. Trotzdem auch einer, der sehr, sehr kluge Pässe spielt, sehr strategisch sehr klug ist. Und das hat mir auch an diesem Wochenende wieder gegen Hannover, also beim Spiel von Bayer Leverkusen, bei Hannover 96 eben sehr gut gefallen. Auch zusammen mit Kramer hat sich da wirklich eine Doppel-6 gefunden, die noch dem ein oder anderen Team das fürchten lernen wird.
Mario Götze und Lars Bender, unsere Unsung Heroes des Spieltags. Auch über die nächste Kategorie gibt es heiße Diskussionen hier in der Runde, ob wir sie weiterhin so nennen sollen. Wir sind erstmal dabei geblieben und suchen Woche für Woche den Spielzug des Spieltags. Kann natürlich ein Tor sein, kann auch einfach eine erfolgreiche Kombination oder eine schöne Aktion sein, die vielleicht dann nicht zum Tor führt. Christopher.
Da habe ich mich diesmal entschieden für das 1-0 von Köln, der lange Ball von Horn, der die Kopfballweiterleitung von Modest dann Zöller dadurch völlig frei zum 1-0. Einfach aus dem Grunde, weil es doch mal zeigt, dass das Fußball manchmal auch einfach sein kann.
Das ist keine Mathematik.
Ja, es ist, wir finden es natürlich, glaube ich, also Konstantin und ich, wir predigen ja immer, ja, gute Kombinationen und hier und da und jenes und das könnte alles viel besser sein. Und manchmal ist es dann aber auch ganz gut, wenn einfach auch mal so einfache Dinge klappen und ja, manchmal liegt auch der Erfolg einfach auch in der Einfachheit der Sache.
Der Keep It Simple, Stupid Spielzug des 1. FC Köln, der Spielzug des Spieltags für Christopher Ramm. Konstantin, deiner?
Ja, meiner wäre dann der Siegtreffer von Mainz 05 bei Borussia Mönchengladbach, durch Christian Clemens erzielt. Das war einfach ja einer der Spielzüge oder eines der Tore in diesem Spieltag, das einfach relativ clever rausgespielt war, eben in Durchbruch über halb rechts erzielt gegen die Doppelsechs von Gladbach. Das hatten wir letzte Woche gehabt, dass eben Xhaka und Stindl da noch einige Probleme haben und auch an diesem Wochenende wieder hatten. Und das hat Mainz in dieser Szene auch genutzt. Die Doppelsechs hatte keinen ordentlichen Zugriff. Die Kette war, die Mittelfeldkette war eigentlich quasi aufgelöst dann. Da hat man dann von rechts auf links verlagert. Dann kam eine Flanke wieder auf rechts und dann hat Clemens am Ende verwandelt. Das war jetzt kein herausragendes Tor, was irgendwie für Jahrzehnte den Mainzer Fans in Erinnerung bleiben wird. Aber es war zumindest auch recht einfacher Fußball, aber trotzdem natürlich mit einer Komponente eine Art doppelte Seitenverlagerung. Und hat man eigentlich die Schwächen von Borussia Mönchengladbach in dem Spiel eigentlich auch sehr gut bespielt nochmal und hat dann ein, ja, 2-1 gewonnen und so ganz unverdient war es ja auch nicht gewesen. Ist es eigentlich nie, wenn man gewinnt, aber gut.
Ich werde den Tag feiern, an dem du eine Standardsituation zum Spielzug des Spieltags wählst, aber ich glaube, es wird nie passieren.
Wenn
das war so eine Flanken, schöne Freistoßflanke. Fallen
und Çalhanoğlu macht das 16. Tor per Freistoß, dann feiere ich das.
Gut, und dann haben wir noch den Kopfschüttler des Wochenendes, den werden wir auch beibehalten. Konstantin, dein Kopfschüttler.
Ich würde den Platzverweis von Florian Klein nehmen, die gelb-rote Karte. Also Florian Klein, der Rechtsverteidiger von Stuttgart, der seiner Mannschaft eigentlich damit einen Bärendienst erwiesen hat, hat eigentlich das Spiel zum Kippen gebracht, weil in Stuttgart war bis dahin oder bis zu dem Zeitpunkt, ja, einerseits 2-1 in Führung, hat er eigentlich auch Hamburg relativ gut geknackt gehabt mit ihrem Pressing. Und dann innerhalb von, ich glaube, 80 Sekunden oder so hat Klein 2 gelbe Karten kassiert. Für das zweite Foul hätte er auch gleich glattrot sehen können, so wie er da drauf gegangen ist. Keine Ahnung, was ihn da in dem Moment geritten hat. Die Mannschaft hat geführt. Und dann braucht man eigentlich an der Stelle nicht ganz auszuticken, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann es manchmal verstehen, wenn vielleicht irgendwie jemand gefoult wird und dann, ich weiß nicht, kommt so eine cholerische Reaktion oder sowas, dann kann ich es vielleicht noch etwas nachvollziehen, aber an der Stelle konnte ich es überhaupt nicht nachvollziehen, weil, wie gesagt, wenn das eigene Team führt und eigentlich alles soweit, man hat es unter Kontrolle, braucht man sich nicht eine gelb-rote Karte innerhalb von 2 Minuten abzuholen.
Christopher, als Bayern-Fan hat es da irgendwie einen Kopfschüttler gegeben am Wochenende?
Naja, das ist ja, glaube ich, relativ klar. Das war die Aktion von Alaba.
Ach, stimmt, genau, da war
er. Wie er diesen Rückpass spielt. Ich muss es jetzt einfach nehmen, also auch wenn es, glaube ich, noch die eine oder andere Szene gab, die einen so ein bisschen stehenrunzeln zurückgelassen hat, aber das war schon sehr speziell, vor allem unter der Prämisse wirklich, dass ja Kevin Volland noch vor der Partie in irgendwie allen Mikrofonen reingesprochen hat, ja, wir müssen auf jeden Fall draufgehen und wir dürfen uns nicht verstecken und es war eigentlich klar, dass Hoffenheim wirklich was probiert und dann ja, lässt sich ja Alaba schon eigentlich in Routinier dann so übertölpeln. Das war schon wirklich mein Kopfschüttler des Wochenendes.
Ich habe irgendwo gelesen, gesehen, gehört, dass da auch teilweise Neuer die Schuld gegeben wurde.
Ja, Neuer ist ja dann noch ausgerutscht. Also es
ja,
war
aber
in,
das war
in,
ja
in der Summe natürlich total unglücklich.
Ja, aber der Pass war ja von Alaba auf Boateng gedacht.
Oder? Ja, der ist einfach halt schon nicht gut. Ja. Und Boateng war auch noch leicht überrascht, dass jetzt ein Pass kommt, was jetzt irgendwie in der Szene auch so ein bisschen komisch war. Der war auch nicht hundertprozentig aufmerksam. Also es war in der ganzen Summe eine total unglückliche Verkettung, die natürlich ausgelöst wurde von dem Fehlpass von Alaba, aber Boateng und auch Neuer, ich will jetzt nicht sagen, sind schuldlos, aber da waren die haben da noch gut mitgeholfen, sagen wir es mal so.
Ich glaube, wenn der Neuer nicht wegrutscht, dann kommt er da sogar so schnell raus, dass er den irgendwie hält oder zumindest da voll und nochmal deutlicher unter Druck setzt. Da war ein Fehler ganz klar von Alaba. Vielen Dank für eure Kopfschüttler des Wochenendes. Fehlt noch die Sprachperle. Auch die habt ihr wöchentlich dabei. Ihr dürft auch mal passen, wenn ihr keine habt. Weiß nicht, Konstantin, müsst ihr passen heute?
Nein.
Nein, gut.
Nein. Gestern Abend, ich beim NDR Sportclub, ich glaube, der läuft so um 11 dann oder kurz vor 11 beginnt der, war Bruno Labbadia zu Gast. Und was schreibt NDR Sport auf Twitter vorher? Zitat, alle wollen Labbadia, wir haben ihn. Kurze Info an den NDR, nein, nicht alle wollen Labbadia. Wenn der Tweet jetzt nur an Frauen mittleren Alters in Hamburg gerichtet war, dann kann ich das nachvollziehen. Aber ansonsten, ja, dehnt man hier die Wahrheit etwas zu weit aus.
Passender wäre gewesen, keiner will Labbadia, wir nehmen ihn trotzdem.
Beim HSV immer, der Aufsichtsrat möchte Labbadia nicht. Der ist ja nie zufrieden. Und ja, Aber wie auch immer. Also das war eine Sprachperle, die mir einfach nochmal ins Auge gestochen ist an diesem Wochenende.
Vielen Dank dafür. Christopher.
Ich würde mich mal auf die Aussage von Favre einigen. Die Spieler müssen bereit sein zu leiden. Das ist so eine 0815-Floskel, die schon irgendwie so ein bisschen erschreckend war und so ein bisschen auch zeigt, dass vielleicht auch der Trainer oder einer der Trainer der letzten Saison vielleicht auch mal ein bisschen ratlos sein kann über die jetzige Konstitution seiner Mannschaft.
Vielleicht ist ja Borussia Mönchengladbach sogar nächste Woche hier Thema. Wie gesagt, ihr dürft es euch auf Twitter wünschen, unter dem Hashtag unter dem Hashtag Checkpot oder unter @fetzi6 wäre ich zu erreichen. Konstantin ist unter cc-eckner auf Twitter unterwegs und Christopher unter @ramc. Das war der Vorcheck zur Fußball-Bundesliga. Bis nächste Woche. Danke an die beiden Experten, Konstantin und Christopher. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.